Wir sind in der Offenbarung im Kapitel 3. Ab Vers 14 heute Morgen. Das letzte Sendeschreiben, letzte Brief oder Postkarte Jesu an eine dieser sieben Gemeinden. Letzte Woche die Gemeinde in Philadelphia, das war eine vorbildliche Gemeinde und Jesus hatte nur Lob für sie und keine Zurechtweisung. Heute haben wir wieder Kontrastprogramm, Gemeinde in Laodicea. Da hat Jesus kein Lob und nur Zurechtweisung. Das ist ein Brief, der mich sehr überführt. Ich glaube, was Jesus der Gemeinde in Laodicea schreibt, ist sehr aktuell für uns heute. Aktuell, warum? Weil wir leben in großem Wohlstand. Wir gehören zu den reichsten Menschen dieser Welt. Laut dem Wohlstandsindex der UNO, der die Lebensqualität beschreiben soll, liegt Deutschland an der 5. Stelle von 187 Ländern. Uns geht's gut, Leute. Wir sind reich, alle von uns. Und Laodicea war die reichste Stadt von diesen sieben Städten, an die Jesus geschrieben hat, die Gemeinden in den sieben Städten, wenn wir es genau sagen wollen. Es war eine der reichsten Städte der damaligen Welt. Laodicea lag an der Handelsstraße, der Haupthandelsstraße zwischen Ost und West. Es war ein Wirtschaftszentrum, es war ein Finanzzentrum. Es gab dort viele Tempel, prächtige Bauten, Geschäfte. Es gab sogar zwei Theater dort, also für Unterhaltung war gesorgt. Um euch eine Vorstellung zu geben, wie reich die Stadt war, um 60 nach Christus gab es ein Erdbeben in dieser Region und die Stadt wurde zerstört. Und die Laodicea, der römische Geschichtsschreiber Tacitus überliefert uns, dass die Laodicea die römische Hilfe vom römischen Staat abgelehnt hat, um ihre Stadt wieder aufzubauen. Die haben gesagt, wir sind reich genug, wir backen das selber und die haben das aus eigenen Ressourcen, diese Stadt wieder aufgebaut. Die waren zu reich und zu stolz, um Hilfe anzunehmen. Das müsste heute mal wer machen. Ha? Sozialleistungen oder staatliche Leistungen ablehnen. Aber diese Stadt, die war bekannt erstens für ihren Reichtum, für das Finanzwesen. Wir würden heute sagen, vielleicht wäre es Frankfurt gewesen oder die Wall Street heute. Laodicea war bekannt für die Herstellung von feinen Textilien und feiner Kleidung. Heute würde man vielleicht an Paris oder Rom denken, die Modehauptstädte. Wurde schwarze Wolle produziert, die sehr fein war und sehr begehrt war. Und es gab Baumwollfelder da um Laodicea und war noch bekannt für die Herstellung von Purpurstoffen. Da hatten die eine ganz neue Technologie sozusagen entwickelt und ja, waren bekannt für Kleidung, Textilien, Marken, Klamotten. Und ihr seht, ich bin da nicht in, deswegen versuche ich nicht mal irgendwelche Beispiele zu finden. Und dann drittens gab es in dieser Gegend um Laodicea auch Thermalquellen. Wir würden sagen, Laodicea war eine Kurstadt. Es gab eine Heiler- oder Ärzteschule dort, wir würden heute sagen, eine medizinische Hochschule, eine Uni. Es gab den Tempel zu dem Gott Asklepios, der Gott, der für die Heilung zuständig war. Laodicea war berühmt für eine Augensalbe, die sie hergestellt haben aus diesem Thermalwasser und einem besonderen Pulver, das wurde in die ganze Welt verkauft. Und die Bürger in Laodicea haben in Luxus gelebt. Die haben Geschäfte besessen, die haben in schönen Häusern gewohnt, die hatten noch Wochenendhäuser oder Ferienhäuser, die hatten Diener, die hatten feine, teure Klamotten, die haben in den Thermen gebadet, die hatten Unterhaltungsprogramme im Theater, also einen sehr hohen Lebensstandard. Nur eines war nicht so toll in Laodicea und das war das Wasser. Die hatten nämlich nicht ausreichendes Wasser in ihrer Stadt und deswegen wurde von diesem Kurort, sage ich mal, in Hierapolis, war ungefähr 8 Kilometer entfernt, da gab es diese heißen Quellen und dieses heiße Wasser wurde über ein Aquädukt nach Laodicea geleitet und ja, bis es dort ankam, war es lauwarm und es schmeckte auch nicht so gut. Da waren diese Mineralien drinnen, also es war so der einzige Nachteil in Laodicea zu leben, das Wasser war nicht gut. Und ich erzähle euch das alles deswegen so ausführlich, weil es uns erstens eine wichtige Einsicht gibt darüber, wie die Gemeinde in Laodicea zu ihrer Herzenshaltung gekommen ist und zweitens, weil Jesus diese Lebensumstände der Christen in dieser Stadt als Bilder benutzt für ihren geistlichen Zustand. Wird euch gleich auffallen. Jesus liebt diese Gemeinde. Jesus liebt diese Menschen und er spricht hier in der Sprache ihrer Umstände, also er versucht wirklich ihre Herzen zu erreichen, zu ihren Herzen durchzudringen. Aber lasst uns zuerst ansehen, wie sich Jesus den Laodiceern präsentiert. Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Also erstens sagt Jesus, ich bin der Amen. Amen bedeutet so viel wie so sei es oder so ist es oder das ist wahr. In den Evangelien wird dasselbe Wort üblicherweise mit wahrlich übersetzt. Wir sagen meistens am Ende von einem Gebet oder Gottesdienst, sagen wir meistens Amen. Und in den Briefen ist es eigentlich auch meistens so. Aber es ist interessant, Jesus sagt eigentlich im Allgemeinen zu Beginn Amen. Also er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Also das, was ich euch sage, das ist absolut wahr, das ist absolut zuverlässig. Jesus ist die Wahrheit in Person, er sagt uns die Wahrheit, auch wenn es manchmal unbequem ist. Er verwischt die Wahrheit nicht aus Menschenfurcht, wie wir das manchmal tun. Und wir schätzen das eigentlich an Jesus. Und als zweites sagt er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Jesus ist der absolut treue und ungeheuchelte, echte, ehrliche, wahre Zeuge für Gott. Jesus konnte sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und die Gemeinde in Laodicea war nicht so ein gutes Zeugnis. Und sie waren auch nicht wirklich treu. Aber Jesus ist es. Und dann drittens sagt Jesus über sich selbst, dass er der Anfang der Schöpfung Gottes ist. Das heißt jetzt nicht, dass er als erstes geschaffen wurde von allem, so wie die Zeugen Jehova zum Beispiel das behaupten. Das ist völlig gegen das Zeugnis der Schrift, wenn man Gesamtheit der Schrift nimmt und besonders auch die Schriften von Apostel Johannes, der auch hier die Offenbarung geschrieben hat. Johannes Evangelium präsentiert uns Jesus als Gott wie kein anderes Evangelium. Was das heißt hier, der Anfang der Schöpfung Gottes ist, dass er der Schöpfer ist. Er ist der Anfang, er ist der Ursprung der Schöpfung. In dem Sinn. Kolosser 1, Vers 16. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und deswegen gehören auch wir ihm, weil er uns geschaffen hat. Deswegen sollte sich unser Leben um ihn drehen. Er ist es wert. Er ist der Einzige, der es wert ist. Lass uns zweitens die Diagnose von Jesus ansehen, die er dieser Gemeinde in Laodicea stellt. Und das ist ja eigentlich unschön, wenn man sich reinversetzt. Jesus sagt in Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund oder rauskotzen, wörtlich eigentlich. Also Jesus hat eine Kotzreaktion auf diese Gemeinde. Schmeckt ihm nicht. so wie das Wasser in Laodicea nicht geschmeckt hat. Es war lauwarm, es war eklig. Und wir spüren, wie Jesus das wehtut. Ich kann Jesus fast seufzen hören, wenn er sagt, ach, wäre der nur heiß oder kalt. Wir mögen heiß oder kalt, oder? Wir mögen heißen Kaffee oder heißen Tee, heiße Suppe. Wir mögen auch Eiskaffee und kühle Getränke, Eistee, kaltes Bier, aber lauwarm, das ist bar, wie meine Jungs sagen würden. Ist ja Hochsaison für Fußballfans zurzeit. Und wenn ich Fußball schaue, dann ist ja bald vorbei, gell? Heute noch ein bisschen ausflippen und dann ist wieder gut. Aber wenn ich Fußball schaue, dann trinke ich mal gern ein Gläschen Bier. Und vorher mache ich es natürlich in den Kühlschrank. Aber dann, wenn das Spiel spannend ist, dann vergisst man manchmal zu trinken, oder? Dann schaut man zu und man vergisst und da sind vielleicht noch so ein, zwei Schluck im Glas drinnen und es wird so richtig schön lauwarm. Und dann nimmst du dein Glas und du trinkst es und sagst, bah, das ist scheußlich und würdest es am liebsten wieder zurückspucken in das Glas. Und das ist, was Jesus hier empfindet über den geistigen Zustand dieser Leute. Die sind geistlich lau, die sind uninteressiert, die sind selbstzufrieden, die sind eingeschlafen, die sind gleichgültig. Gleichgültig Jesus gegenüber und geistlichen Dingen gegenüber, Wort Gottes und Gebet und Gemeinschaft und ihm zu dienen, ihm zu bezeugen, Licht zu sein, gute Werke für ihn zu tun, sind gleichgültig dem Reich Gottes gegenüber, den Verlorenen gegenüber. Himmel oder Hölle, gleichgültig, das juckt sie alles nimmer. Das ist, was es bedeutet, geistlich lau zu sein. Vielleicht sind die religiös, vielleicht besuchen die einen Gottesdienst, wärmen irgendwo einen Stuhl oder eine Kirchenbank. Aber wenn sie ehrlich sind, juckt sie das alles nimmer wirklich. Sie sind abgestumpft, eingelullt von ihrem Wohlstand, abgelenkt von ganzen Unterhaltungsangeboten und Geschäften und Karriere und Hobbys, Sorgen um das irdische Leben, sagt Jesus im Evangelium, sind geistlich träge und bequem und kompromissbereit, haben so geteilte Herzen. Das war das Problem dieser Gemeinde, gleichgültig, lau. Und Jesus sagt uns hier, das ist der erbärmlichste Zustand, der schlimmste Zustand. Er sagt, ach, wär denn nur heiß oder kalt. Was bedeutet es, geistlich heiß zu sein? Ich glaube, hier im Vers 19 haben wir einen Hinweis. Da ruft Jesus sie auf, eifrig zu sein. Brennende Herzen zu haben für Jesus und für seine Sache. Ich denke an die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, die gesagt haben, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Also heiß sein, brennende Herzen, Begeisterung, Leidenschaft für ihn zu haben und für sein Reich. Sind wir mehr begeistert über Jesus und sein Reich oder über das Fußballspiel heute Abend? Wenn man die Fans anguckt, würde ich sagen, manche sind mehr begeistert. Heiß zu sein, ungeteiltes Herz für Jesus zu haben, ein Herz für Gebet, ein Herz für die Verlorenen, ein Herz, Menschen für Jesus zu erreichen. Das Herz, das wir sehen in Paulus oder Petrus oder Johannes, die alles gegeben haben für Jesus und für sein Reich und für seine Gemeinde und die alles ertragen haben, die gesagt haben, das Leben ist für mich Christus und die Liebe Christi, die drängt mich weil er ist für uns gestorben. Hey, darüber kann ich nicht wegkommen. Das bringt einen Drive in mein Leben. Das drängt mich, das tut was mit mir. Diese Männer, von denen die Juden in Thessaloniki gesagt haben, diese, die den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Hey, das war eine kleine Gruppe von leidenschaftlichen, hingegebenen Menschen. Und Leute, das, was wir hier in der Schrift lesen, von diesen Vorbildern, das ist normales Christsein. Das ist nicht irgendwie radikal oder abgefahren, das ist normal. Das meiste, was wir heute als Christenheit erleben und sehen, ist nicht normal, das ist krank. Das ist lau. Einige wenige sind normal und gesund und die Mehrheit schüttelt dann den Kopf über die. So ist es doch, oder? Das ist Normalität, was wir hier lesen. Was bedeutet es, geistlich kalt zu sein? Nur das Gegenteil davon. Wenn ein Mensch nichts wissen will von Gott, wenn ein Mensch gegen Jesus ist und ihn ablehnt, ich denke an die neuen Atheisten mit ihren Inseraten auf Autobussen und so weiter, es gibt keinen Gott. Ich finde das toll, das bringt die Leute zum Nachdenken über Gott. Aber die sind kalt. Und eine Frage, die ich hatte, warum ist kalt besser als lau? Ich würde denken, ja, wenigstens lau ist noch ein bisschen besser als ganz kalt. Aber Jesus sagt, ach, wärst du nur heiß oder kalt? Lau ist schlimmer, warum? Ich glaube, weil jemand, der Jesus ablehnt, der klarer Ungläubiger ist, der ist kein schlechtes Zeugnis für Jesus. Der reflektiert nicht negativ auf Jesus. Wie ein Lauer. Und die Kalten, die kennen ihren Stand und die Fronten sind klar. Und in einem gewissen Sinn sind beide, die heiß sind und die kalt sind, mit einer gewissen Leidenschaft mit Jesus beschäftigt. Nehmen ihn zumindest ernst. Und wenn einer, der kalt ist, sich zu ihm bekehrt, dann wird er wahrscheinlich mit derselben Leidenschaft und Identität für Gott leben, wie er gegen ihn war. Dann kann Gott aus dem Saulus einen Paulus machen. Aber das Problem mit den Lauen ist, die juckt nichts mehr. Die sind gleichgültig. Ich rede eigentlich gern mit Leuten, die gegen Gott sind. Die beschäftigen sich mit ihm. Die setzen sich mit ihm auseinander. Die kämpfen mit ihm. Da gibt es Hoffnung. Am schwierigsten finde ich es, mit gleichgültigen Menschen zu reden. Denen alles wurscht ist. Denen alles egal ist. Ja, eben. Mir egal, ob ich in den Himmel oder in die Hölle komme. Ist mir egal, ob mein Leben einen Sinn hat, ob ich irgendeinen Unterschied mache. Egal, ob es Gott gibt, ist mir egal, ob Menschen krepieren. Hey, ich habe meinen Wohlstand, ich habe mein Häuschen, ich habe mein Auto, ich habe mein iPhone, ich habe mein Spielzeug, den Fernseher, das Bier, Computerspiele. Wenn ich von der Arbeit heimkomme, kann ich mich ablenken. Am Wochenende mache ich ein bisschen Party, ab und zu mal schönen Urlaub und dann springe ich in die Kiste und hey, alles egal, alles pff. Juckt mich nicht. Geht mal alles hier vorbei. Am liebsten würden wir diese Leute schütteln und sagen, wach auf. Und man findet solche Menschen auch in Gemeinden. Religiöse Gleichgültige. Die bekennen Jesus mit ihrem Mund, aber leben eigentlich nicht wirklich anders als die nicht-religiösen Gleichgültigen. Juckt sie genauso wenig. Sind eingelullte Menschen, geistlich blind, gleichgültig, sehen nur das Hier und Jetzt, leben für Bequemlichkeit statt für Jesus. Und seht hier, wie blind laue Menschen für ihren eigenen geistigen Zustand sein können. Und seht die Ursache für diesen Zustand im Vers 17. Da sagt Jesus, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Was für ein Kontrast in der Wahrnehmung. Der eigenen Wahrnehmung und dem, wie Jesus die wahre Wahrnehmung, der wahre Zustand. Und die Ursache war es für ihre Lauheit. Sie waren materiell reich, wie die ungläubigen Bürger der Stadt offensichtlich, und haben ihren Lebensstil nicht geändert. Waren wahrscheinlich vorsichtig, nicht irgendwie einen Anstoß zu geben, irgendjemanden, um ihren Wohlstand nicht zu gefährden, ihren Lebensstil, so wie die Gemeinde in Smyrna das getan hat. Also Reichtum, Wohlstand, der Mammon, das war ihr Götze. Und Jesus hat gesagt, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen und leben. Das geht nicht. Dein Herz ist nicht groß genug. Sie haben gesagt, ich bin reich geworden, ich brauche nichts. Das ist oft das Problem von materiellem Reichtum. Kann zu Selbstgenügsamkeit führen und zu Unabhängigkeit und zu Stolz. Und deswegen hat Jesus gesagt, es ist schwer für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen. Weil da musst du dich demütigen. Da musst du jemand anderen, nämlich Jesus als Herrn, anerkennen. Jesus in Lukas 18, Vers 24 hat gesagt, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Er sagt es über den reichen Jüngling, der seinen Götzen Wohlstand nicht loslassen wollte und der traurig wegging, weil ihm es wichtiger war als Jesus. Im Gleichnis vom Seemann spricht Jesus vom Betrug des Reichtums. Also Wohlstand, Reichtum mit der Bequemlichkeit, die es mit sich bringt, kann uns einlullen geistlich, kann uns einschläfern. Und es betrifft uns alle. Leute, wir sind alle unheimlich reich. Wir duschen mit sauberem Trinkwasser. Muss man sich mal vorstellen. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben genug zu essen und alles andere ist eigentlich schon ein absoluter Luxus. Wir gehören zu den wohlhabendsten und reichsten Menschen dieser Welt. Egal wie viel du hast. Wir haben alle Überfluss und wir müssen alle sehr aufpassen, dass uns das nicht einnimmt. Wir müssen da wachsam sein. Ich glaube wirklich, es ist manchmal schwerer im Wohlstand zu leben, als wenn wir wirklich beten müssen, unser tägliches Brot gib uns heute. Ist geistlich gefährlich für uns. 1. Timotheus 6, Vers 17, da schreibt der Herr durch Paulus, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Das ist Gottes Rat an die Wohlhabenden, an uns. Hey, ja, es ist okay, in einem gewissen Rahmen vorzusorgen, aber Überfluss, das heißt, wenn du mehr hast, als du wirklich brauchst, Überfluss ist eigentlich für Jesus da und für sein Reich, um zu geben, um anderen zu helfen, die Not leiden. Wohlstand ist ein tolles Werkzeug, um Gutes zu tun im Namen Jesu, um zu geben, um zu helfen. Aber Wohlstand ist ein miserabler Herr, wenn es anfängt, uns zu bestimmen, dieser Materialismus. Und Leute, wir wollen nicht so sein wie dieser reiche Tor, von dem Jesus im Gleichnis spricht, der nur aufgehäuft hat und sich gedacht hat, okay, irgendwann werde ich in Vorruhestand gehen und dann werde ich mein Leben genießen und Jesus sagt, du bist ein Tor, du bist ein Vollidiot, du wirst heute Abend sterben und wer wird das alles haben, was du angehäuft hast? Und du bist nicht reich, du hast nicht angehäuft für die Ewigkeit. Du hast all deine Ressourcen nicht genutzt, um geistlich und ewige Frucht zu bringen. Er sagt, du bist ein Tor, du bist geistlich blind. Und wir müssen da auf uns selbst schauen, nicht auf unseren Nachbarn. Jesus wird dich für deine Ressourcen, die er dir anvertraut hat, verantwortlich halten. Auch uns als Gemeinde. Wo ist unser Augenmerk mit dem, was Gott uns anvertraut hat, mit den Ressourcen? Haben wir ein geistliches Anliegen damit oder geht es um Bequemlichkeit, dass wir es uns schön und bequem machen. Und, Seht, wie geistig blind diese Geschwister in Laodicea waren. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Jesus sagt, bist bemitleidenswert. Ich glaube, sein Herz bricht für diese Geschwister. Er hat Mitleid mit ihnen. Die sind völlig blind, die sind völlig getäuscht für ihren wahren geistigen Zustand. Die haben gesagt, hey, es ist alles okay mit uns, uns geht's gut, wir sind reich, wir haben Häuser, wir haben tolles Gemeindehaus, wir haben Geschäfte, wir haben Nobelkutschen, wir haben Geld, wir haben Einfluss, wir laufen in Designerklamotten herum, wir brauchen nichts. Und das war irdisch, materiell gesehen wohl wahr, aber geistig gesehen war es genau das Gegenteil. Jesus sagt, ihr seid elend und ihr seid bemitleidenswert und ihr seid arm und blind und bloß. Ist beschämend, bloß zu sein. Die waren geistig bankrott, hatten volle Taschen, aber leere Herzen. Und die waren blind dafür. Die waren wie ein Blinder, der rumläuft und dem ist nicht bewusst, dass er nackt ist. Der sagt, hey, bin ich nicht toll und bin ich nicht schön und bin ich nicht toll gekleidet und die Leute gucken, Aber er selbst ist blind für seinen Zustand. Was für ein krasses Bild, das Jesus hier gibt. Und was für ein Kontrast zu der Gemeinde in Smyrna, die bedrängt war und die arm war, die ihre Häuser verloren haben, ihre Klamotten verloren haben, ihren Besitz verloren haben, ihre Freiheit verloren haben, manche sogar ihr Leben verloren haben, weil sie radikal zu Jesus gestanden sind und gebrannt haben für ihn und sein Reich. Und Jesus hat dieser Gemeinde gesagt, ich kenne deine Drangsal und ich kenne deine Armut, aber du bist reich, geistlich reich. Reich an Liebe, reich an Charakter, reich an Gottes Erfahrung, an Beziehung mit Gott, an Freigebigkeit, an Hilfsbereitschaft, reich an Schätzen im Himmel. Ich möchte euch ermutigen, lest diese Hefte von Open Doors. Diese verfolgten Geschwister heute, die beschämen uns als bequeme Geschwister im Westen. Die fordern mich immer wieder heraus und inspirieren mich. Lass uns als drittes die Therapieanweisung von Jesus für diesen kranken Patienten ansehen. Und erste haben wir eigentlich schon gelesen, das ist die Diagnose selbst. Das ist eine Wahrheitstherapie. Jesus, der Amen, der Wahrhaftige, hat ihnen die Wahrheit gesagt, hat ihnen ihren wahren geistigen Zustand offenbart. Und hey, das ist eine Gnade. Denn das erste Problem an ihrem Zustand war, dass sie geistig blind sind. Und das ist ein Problem. Solange du blind bist, solange es dir nicht bewusst ist, kannst du es auch nicht ändern. Aber Jesus hat hier das Licht seines Wortes angeknipst. Er hat durch seinen Heiligen Geist den Finger auf die Wunde gelegt und er wird dieser Gemeinde, wie allen Gemeinden sagen, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Auf gut Deutsch, nimm die Diagnose an, nimm es ernst. Ich habe gehört, dass es zu den größten Frustrationen von Ärzten gehört, dass die Patienten nicht auf sie hören. Sie sagen, hey, Herr, so und so, wenn Sie so weiter rauchen, dann wird Sie das umbringen. Und er sagt, und Jesus sagt im Vers 19, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Jesus sagt, ich liebe dich. Deswegen überführe ich dich. Durch mein Wort, durch mein Geist überführt dich in deinem Gewissen. Und wenn du nicht drauf achtest, wenn du nicht drauf hörst, dann werde ich dich sogar züchtigen. Warum? Ich liebe dich. Ich liebe dich viel zu sehr, um zuzusehen dabei, wie du nackt und bloß und arm und elend herumläufst. Deswegen spreche ich dich an, deswegen überführe ich dich und sage dir die Wahrheit. Und wenn du überführt bist in deinem Herzen durch Gottes Wort oder durch diese leise Stimme Gottes in deinem Herzen, in deinem Gewissen oder vielleicht durch einen besorgten Bruder oder eine besorgte Schwester, dann schieb das nicht beiseite, lass es zu, hör hin, lass dich belehren, reagier drauf, es ist seine Liebe, die dir nachgeht. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einer Frau, die von einem LKW verfolgt wurde. Also sie ist in ihrem Auto gefahren und LKW-Fahrer hat sie offensichtlich verfolgt, ist ja nah aufgefahren, hat geblinkt, gehupt und hat sie beschleunigt und er hat versucht mitzuhalten und sie ist abgebogen und er ist nachgefahren. Und irgendwann ist diese Frau völlig entnervt stehen geblieben und ist aus dem Auto raus und hat den LKW-Fahrer angebrüllt: Lassen Sie mich in Ruhe! Aber was sie nicht gewusst hat, ist, dass der LKW hinter ihr gestanden ist an der Tankstelle und irgendein Mann ist in den Kofferraum reingekrochen, während sie am Bezahlen war. Der wollte sie wahrscheinlich ausrauben oder vergewaltigen. Auf jeden Fall hat er keine guten Absichten gehabt und der LKW-Fahrer von seiner Position da oben hat es gesehen. Und er wollte sie beschützen, er wollte sie warnen, er ist ihr nachgefahren. Die Frau hat die ganze Zeit gedacht, der LKW-Fahrer, der ist hinter ihr her, der ist der Böse. Dabei hat er es gut mit ihr gemeint. Viele sehen Gott so als diesen LKW-Fahrer. Laufen davon, weichen ihm aus, schreien ihm an: Lass mich in Ruhe! Verstehen jetzt sein Herz. Jesus sagt, ich liebe dich. Hör auf, davon zu laufen. Hör auf, auszuweichen. Und gesegnet bist du, wenn du geistlich klar siehst. Wenn du deine Krankheit, deine Blöße, dein geistliches Elend siehst. Das ist der erste Schritt zur Heilung. Und dann als zweiten Schritt sagt Jesus im Vers 19 weiter: Sei nun eifrig und tu Buße. Denk um. Änder deine Einstellung. Änder deine Ausrichtung. Änder deine Prioritäten. Leb anders. Und als dritten Punkt, ist eigentlich ein Unterpunkt dazu, es geht zuallererst zur Umkehr zu Jesus als Person. Die Gemeinschaft mit ihm. Und die Gemeinschaft mit ihm, das wird uns prägen. Es wird uns verändern. Es wird unsere Sicht verändern, unsere Prioritäten verändern. Wenn wir mit ihm gehen. Mein Herz ist eine totale Baustelle. Ich trauere um mein laues Herz. Aber ich kann auch bezeugen, dass Jesus mich schon verändert hat. Bevor ich mich zu Jesus bekehrt habe, war ich ein totaler Materialist. Wie wir alle. Ich meine, wenn du nicht Jesus hast, wenn du nichts Ewiges hast, wofür sollst du sonst leben? Bleibt da nicht viel übrig. Und ich kämpfe immer wieder mal mit meiner Habsucht und kaufe mir Dinge, die ich eigentlich nicht wirklich brauche. Bücher, die ich nicht lese und CDs, die ich kaum höre. Und ich kämpfe mit dem praktischen Ausleben von meinen Überzeugungen. Aber ich glaube, ich kann auch bezeugen, dass Jesus mein Herz schon verändert hat. Ich kann bezeugen, ich denke anders, ich fühle anders, als ich früher gefühlt habe. Bin freigebiger geworden. Nicht mehr so materialistisch. Ist mir nicht mehr so viel wert, das irdische Zeug. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen diese Gemeinschaft mit Jesus. Er ist unsere einzige Hoffnung, dass er uns ändert, dass er uns prägt. Und deswegen ruft uns Jesus zuerst in eine Beziehung mit sich. Im Vers 20 sagt er: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Was für ein Gentleman Jesus ist. Er steht hier vor der Gemeindetür und klopft an. Vor der Tür deines Herzens und klopft an. Er tritt die Tür nicht ein mit Gewalt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, seht, es ist wichtig, dass wir reagieren, nicht nur hören. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Und gemeinsam zu essen war die tiefste Form, Beziehung zu leben und Gemeinschaft auszudrücken in der damaligen Welt. Wer die Tür öffnet für mich, mit dem werde ich Gemeinschaft haben, sagt Jesus. Mit dem werde ich eins werden und diese Gemeinschaft prägt uns. Jesus sagt dieser Gemeinde, schau nicht auf deinen Reichtum und auf deine Stärke und auf das, was du tun kannst. Sei nicht eingenommen von dem Zeug und der Welt. Schau auf mich. Gemeinschaft mit mir. Das ist, was wir am allermeisten brauchen in unserem Leben als Nachfolger Jesus. Und wieder, das ist Basics eigentlich. Aber ich muss mich selber immer wieder daran erinnern. Wir alle brauchen einen stillen Ort in unserem Leben und eine stille Zeit, wo immer du die findest. Und du wirst die nicht finden, du musst die machen. Wir finden eine Zeit, gell? Wir haben alle gleich viel Zeit. Ist Quatsch davon zu reden, wir müssen mehr Zeit finden. Wir müssen Zeit machen. Das heißt, wir brauchen einen Plan. Ich sage das immer wieder mal, hey, wir müssen uns irgendwann mal wieder treffen. Und die Wahrheit ist, wir kommen nie dazu. Ist so allgemein. Ich muss sagen, du, Manfred oder wer immer, Markus, morgen um 3 bei uns. Dann wird es klappen. Dann wird es funktionieren. Wenn wir sagen, wir müssen mal, dann ist es meistens gute Absicht, aber fällt uns schwer, das wirklich umzusetzen dann. Also stiller Ort, stille Zeit. Was noch wichtig ist, ist ein reines Herz. Jesus sagt, die ein reines Herz haben, die werden Gott sehen. Wird ein bisschen vernachlässigt in der modernen Christenheit heutzutage. Früher war das anders. Aber wer ist wirklich bemüht um ein reines Herz? Ist das eine Top-Priorität in unserem Leben? Dass wir bekennen, dass wir umkehren, ist ein beständiges Hinwenden zu Jesus und immer wieder zurückwenden, wenn der Heilige Geist spricht und überführt. Und dann brauchen wir auch einen Willen, Bestimmtheit, Ernsthaftigkeit, einen Hunger. Jeremia 29, Vers 11, da sagt der Herr, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken zum Frieden und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und er sagt, ruft er mich an, geht er hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht er mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen, nicht halbherzig, nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also es ist mit ganzem Herzen. Hungrig sein nach ihm. Dann zu ihm kommen mit einem ehrlichen, mit einem offenen, mit einem korrigierbaren, mit einem hörenden Herzen. Und arm im Geist. Dass das bewusst ist, Jesus, ich brauche dich. Wenn ich dich nicht habe, wenn du nicht wirkst, wenn du mich nicht füllst, dann habe ich gar nichts. Meine eigene Stärke ist lächerlich. Meine Ressourcen sind lächerlich. Ich brauche dich, Jesus. Dass wir mit Erwartung zu ihm kommen. Mit einem hingegebenen, ausgerichteten, ungeteilten Herzen. Jesus hat gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Und wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Diese Ausrichtung. Also es geht nicht nur um ein Absitzen von der stillen Zeit oder auch, glaube ich, nicht mal so die Länge der stillen Zeit ist das Entscheidende, viel wichtiger ist noch, mit welcher Geisteshaltung wir Jesus begegnen. Das wird bestimmen, ob es fruchtbar sein wird oder nicht, die Zeit mit ihm. Also Jesus ruft uns zu sich zuallererst. Und dann viertens sehen wir hier auch ein paar Details, wozu Jesus uns ganz konkret auffordert im Vers 18. Sagt Jesus, ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, geistlich reich. Geläutertes Gold. Erster Petrusbrief zeigt uns, dass es da um einen bewährten Glauben, um einen bewährten Charakter geht. Dass wir so sind wie Jesus. Dass wir uns nach Heiligung ausstrecken. Auch nicht die populärste Aktivität unter modernen oder postmodernen Christen. Zweitens, weiter im Vers 18. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Wissen, weiße Kleider sprechen von Heiligkeit, besonders von der Gerechtigkeit Jesu Christi, mit der wir bekleidet werden, wenn wir uns ihm anvertrauen, seinem perfekten, seinem heiligen Leben, das uns zugerechnet wird, im Austausch gegen unser sündiges Leben. Weiße Kleider sprechen aber auch von unseren guten Taten. Im Kapitel 19 in der Offenbarung werden wir das sehen, die gerechten Taten der Heiligen. Die sind unser Zeugnis, die sind unser Licht für Jesus in dieser finsteren Welt. Galater 6, Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und dann als drittes, Vers 18 weiter, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich verstehe das vor allem als das Wort Gottes. Das ist ein Licht auf unserem Weg, das bringt Klarheit in unser Leben. Es ist wie ein scharfes Schwert, das scheidet zwischen dem, was seelisch ist und zwischen dem, was geistlich ist, das unser Herz bloßlegt, das uns eine ewige geistliche Sicht vermittelt. Aber es ist wichtig, es auch auszuleben. Praktische Heiligkeit, Selbstbeherrschung, Ausdauer, Liebe. 2. Petrus 1, Vers 9. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind. Und der ist kurzsichtig. Dem fehlt die ewige Perspektive. Und Jesus sagt, kauf diese Dinge von mir. All diese Dinge finden wir bei ihm. Nicht aus uns selbst, nicht aus eigener menschlicher Kraft und Weisheit. Wir sind so abhängig von Jesus. Zum Abschluss Vers 21 die Verheißung. Wer überwindet diese Blindheit, diese Lauheit, diese Gleichgültigkeit? Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, mit mir zu herrschen. Wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Und der Thron Gottes, den werden wir im nächsten Kapitel sehen, und er wird einen sehr prominenten Platz einnehmen im Buch der Offenbarung. Zum Abschluss sagt Jesus wieder, wer ein Ohr hat, wer hat ein Ohr? Es ist für uns. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir wollen uns eine Zeit nehmen zum Abschluss, um zu reflektieren. Und dass der Heilige Geist wirklich persönlich machen kann. Was es für uns persönlich, ganz konkret, ganz praktisch heißt. Und das wollen wir tun, indem wir Abendmahl feiern. Betrachten, was er für uns getan hat, seine Hingabe an uns, den Preis, mit dem er uns erlöst hat und mit dem er uns erkauft hat. Und ich möchte euch einladen, das ganz bewusst zu tun, mit der anbetenden Haltung. Wir werden das Abendmahl austeilen. Außen, äußerste Kreis, ist Wein, innen drin Traubensaft. Und dann kann jeder für sich persönlich Zeit mit Jesus verbringen und betrachten. Und ich möchte euch einladen, wenn der Geist Gottes zu euch spricht und es persönlich macht, was er uns durch seinem Wort gesagt hat heute, dass ihr wirklich bewusste Entscheidungen trefft. Geplante Entscheidungen, nicht, ich müsste mal, sondern wirklich praktisch. Was und wie und wann werde ich das tun? Umkehren, umdenken, neu ausrichten. Und hey, wenn du heute Morgen hier bist und du noch nie diese allerwichtigste Entscheidung getroffen hast, diese Grundsatzentscheidung, ich will mich zu Jesus bekehren. Ich will mich ihm anvertrauen. Ich will für ihn leben. Dann ist das eine wunderbare Gelegenheit, das zu tun. Und hey, wenn du das tust, dann wirst du neu geboren werden und Jesus wird durch seinen Heiligen Geist in dein Herz kommen. Du kannst geistliche Gemeinschaft erst erleben. Du wirst erst geistig lebendig. Bevor das nicht passiert ist, ist das alles graue Theorie, worüber wir sprechen. Also sag offen dafür, wenn Gott dir das zeigt, dass du das noch nicht getan hast, dass du vielleicht religiös warst, aber nicht wirklich entschieden, bekehrter, neugeborener Christ. Vater, wir danken dir für deine Wahrheit, für deine Liebe zu uns und dass du uns so lieb hast, dass du nicht einfach zuschaust, wie wir uns verrennen und wie wir nackt rumlaufen und uns zur Schande machen und dir Schande bereiten und fruchtleer sind und blind sind. Ich danke dir, Herr, dass du in deiner Gnade zu uns sprichst und dass du durch deinen Geist immer wieder Blindheit wegnimmst und wir sind so abhängig davon. Herr, ich möchte niemand sein, der irgendwann mal in der Ewigkeit aufwacht und zurückschaut und sieht, ich war total blind und total getäuscht und habe total falsch gelebt. Habe keine Schätze, keinen geistlichen Reichtum. Herr, bewahr uns davor und ich möchte mein Herz hinlegen und wir wollen dir unser Herz hinlegen. Ich bitte dich, während wir dich betrachten und den Riesenpreis, den du bezahlt hast. Herr, was können wir anders tun, als das Gleiche zu tun und es dir zu geben und voll dir hingegeben zu sein. Und Herr, mit allem, was wir sind, mit all unseren Gaben, mit all unserem Zeug, es gehört eh dir, es kommt eh von dir. Alles für dich. Alles zu deiner Ehre. Vater, operier du an unserem Herzen, während wir jetzt betrachten und kommen. Danke, Jesus, dass du der Wahrhaftige bist und der Amen. Danke, dass du lebst und dass wir dir nicht gleichgültig sind und dass du in unserem Leben wirkst. Sprich jetzt, Heiliger Geist, und führe uns. Mach uns Jesus ähnlich. Erneuer unser Denken. Darum bitten wir dich in Jesu Namen, lieber Vater. Amen.